Ein Leben, ein Werk, ein Schicksal. Alles ist persönlich.
Persönlich heute mit Burkhard Müller-Ulrich.
Mein Gast heute ist die Sängerin Julia Neigel, die in vielen Genres der Pop- und Rockmusik zu Hause ist, die ihre Lieder auch selber textet und die von Peter Maffay als die beste deutsche Sängerin bezeichnet wurde. Herzlich willkommen, Julia.
Hallo, mein Lieber. Schön, dass ich da sein darf.
Herzlich willkommen war auch der Titel des erfolgreichsten Albums deiner Jule Neigel Band. 1994 war das.
Genau.
Damals hieß du noch Jule Neigel. Inzwischen hast du dich umbenannt vom E zum Ja. Julia ist seit 2004, also nach 10 Jahren, dran. Warum hast du die Band aufgelöst und dich umbenannt?
Ich heiße Julia Neigel, das ist mein Geburtsname, so steht's in der Geburtsurkunde, in allen Urkunden, auch im Pass. Und der Name Jule, dieser Vorname, wurde mir gegeben, als ich eingeschult wurde 1972, da kam ich frisch aus der UdSSR, wir sind Russlanddeutsche, und kam 1971 nach Deutschland, in den Westen, also in die BRD, und da wurde ich eben eingeschult und die ersten 3 Schulklassen habe ich erstmal natürlich damit verbracht, Deutsch zu lernen, denn ich sprach fast kein Wort Deutsch, ich verstand die Sprache nicht. Und immer nach dem Ende des Tages, nachdem die Schule zu Ende war, bin ich nach Hause gelaufen und wurde dann abgepasst von Klassenkameraden. Das waren alles Jungs und das waren meistens so 5 bis 7 Jungs. Und die haben mich dann verprügelt. Und zwar, weil sie gesagt haben, ich wäre Russin, was faktisch so nicht stimmt, aber darum geht's ja weniger. Diese Schule war dann später auch mal irgendwann im Stern in einem Artikel, worüber berichtet wurde über Gewalt unter Kindern. Und da wurde sie halt speziell hervorgehoben. Das kann ich nur bestätigen. Also schon Jahre davor war das schon so. Und der Anführer von dieser Clique, das war eine kleine Clique von Jungs, der nannte mich immer Jule. Und er hetzte seine Freunde und seine Kumpels, seine Kameraden auf mich. Und die haben mich dann blau geschlagen, grün und blau geschlagen.
Also entschuldige mal, das ist ja nicht normal. Das war in Ludwigshafen, glaube ich, ne, wo du zur Schule gegangen bist.
Genau, in Mundenheim genau genommen, in der Schillerschule.
Und da hat man doch in der Zeit damals keine Kinder verprügelt, weil sie russisch waren. Also ich bin ja auch zur Schule gegangen. Und natürlich gibt's Prügeleien, aber doch nicht auf ein Mädchen, zu mehreren. Was sind das für Verhältnisse?
Ja, das kann ich dir nicht erklären, was da in Mundenheim passiert ist. In den 70er Jahren gab es ja noch den Kalten Krieg. Zumindest gab es dann immer noch diese Schwarz-Weiß-Struktur zwischen dem bösen Russen und dem guten Amerikaner. Und der Kalte Krieg war ja zumindest nicht ganz aufgehoben. Und meine Mutter hat sich auch beschwert. Es ist ja nicht so, dass meine Eltern beziehungsweise meine Mutter, sie war ja alleinerziehend, das einfach so hingenommen hat. Sie hat mir einen Bruder geschickt, der hat mich dann auch immer wieder abgeholt. Wenn er nicht konnte, haben sie mich wieder abgepasst und verprügelt. Und meine Mutter war auch bei der Schulleiterin, damals war es eine Schulleiterin, die hat sich da nicht drum gekümmert. Dann ist meine Mutter sogar zu den Eltern von diesem Anführer dieser Clique und hat sich dort beschwert. Es hat nicht aufgehört. Letztendlich hat es dann 3 Klassen lang so gehalten, ging das immer wieder so. Und irgendwann habe ich dann, weil ich sehr sportlich war, beim Völkerball diesen besagten Anführer dieser Clique so fertig gemacht, sportlich, und bin dann auch beim nächsten Mal, als die mich wieder abgepasst haben, auf den Jungen los. Auf diesen Anführer, nicht auf die, die auf mich losgehen wollten. Hab den zu Boden geworfen, hab mich auf den draufgesetzt und hab den einfach überwältigt. Das war der einzige Weg, wie ich dann diese Prügeleien los wurde.
Also das war jetzt ein sehr starker Anfang. Du warst 6, 7, 8 Jahre alt. Du hast Russland schon erwähnt, du bist in einer Stadt irgendwo in Sibirien, genau, im Süden von Westsibirien. Bernaul heißt die Stadt. Ziemlich große Stadt eigentlich, so groß wie Frankfurt. Also es ist schon wirklich eine Großstadt.
Ja.
Interessant auch, weil es da viele deutschstämmige Russen gibt. So 10% ungefähr, habe ich gelesen.
Das hat einen Hintergrund. Meine Mutter, mein Vater eigentlich auch, beide sind in der UdSSR geboren worden. Und die Eltern von denen wurden durch die Bolschewisten aus ihren Häusern getrieben. Das war um diese Zeit herum, als der Bolschewismus entstanden ist und eben die russische Revolution dann auch dazu geführt hat, dass man auch die Großgrundbauern enteignet hat, darunter auch die Eltern meiner Mutter. Mein Großvater war dann im Gulag, 7 Jahre, dann, das hat er überlebt und dann hat er seine Frau und seine Kinder, unter anderem auch meine Mutter, gesucht, hat sie dann auch gefunden. Ich glaube, irgendwo in Weißrussland, in der Nähe von der Ukraine, und ist dann mit denen geflohen aus der UdSSR heraus Richtung Deutschland, weil das war am Ende des Weltkrieges, des Zweiten Weltkrieges, in dem es dann hieß, alle Schlesien-Deutschen, Russland-Deutschen könnten nach Deutschland zurück. Sie würden dort eingebürgert werden und beschützt werden sozusagen vor der, in dem Fall, politischen Verfolgung, die in diesen einzelnen Regionen stattgefunden hat. Stalin hat die Menschen dort umbringen lassen, die deutschstämmig waren. Obwohl meine Mutter sowie auch deren Eltern nichts mit dem Krieg zu tun hatten, geschweige denn mit Hitler. Und dann wurden sie auch eingebürgert hier, ich glaube schon Anfang 1945. Mein Großvater und mein Onkel wurden dann sofort in die Wehrmacht eingezogen und die weiblichen Familienmitglieder blieben dann da, die waren dann in Berlin und dann kam die Befreiung von Hitler, die russische Armee lief da ein und hat dann genau die wiederum gesucht. Anhand der Anweisung von Stalin hat sie in Vitrex gesetzt und hat sie nach Sibirien verfrachtet. Und so kam meine Mutter nach Sibirien, nach Barnaul, besser gesagt nach Altaisky Krai, das ist hinten das Gebirge, das Richtung Mongolei existiert. Da gab es ein Arbeitslager, ein Straflager. Und dort wurde sie mit ihrer Mutter und mit zwei Geschwistern inhaftiert. Und war, ich glaube, sie war 13. Ich glaube, noch zwei Schwestern sind dort gestorben, zwei andere haben überlebt. Dort traf sie meinen Vater, der das gleiche Schicksal hatte. Und erst als Stalin starb, 1953, haben die dann diese Straflager aufgelöst. Und die ganzen Inhaftierten, die politisch Verfolgten, die durften sich dann in der Umgebung in der Nähe ansiedeln, mussten sich aber einmal im Monat bei der Miliz melden. So galt das auch für meine Mutter. Sie hat ihr erstes Kind schon im Straflager bekommen und ich bin dann geboren worden in Barnaul, wo sie sich dann niedergelassen haben als Familie. Und erst 1971, als Brandt mit Brezhnev ein Abkommen getroffen hat, dass man die Kriegsverschleppten, darunter galt ja auch meine Mutter als Kriegsverschleppte, nach Deutschland zurückholen könnte, hat mein Großvater, der hier war und der in Gefangenschaft gewesen war und im Westen wohnte, in dem Falle in Ludwigshafen, der hat dann einen Suchantrag gestellt über das Rote Kreuz und hat seine Kinder, seine überlebenden Kinder in der UdSSR gefunden. Und dann durften die ausreisen. Das war 1971. Und so kamen meine Eltern mit ihren 5 Kindern nach Deutschland, nach Ludwigshafen, wo mein Großvater war.
Und die Julia war die Jüngste. Du hast noch 4 andere Geschwister. Wie ist das Verhältnis, Jungs und Mädchen da?
4 Töchter, ein Sohn. Also ich bin das jüngste Kind, aber ich bin auch die jüngste Tochter.
Ludwigshafen, du hast gerade eben schon gesagt, Mutter alleinerziehend. Was war mit dem Vater? Wo ist der geblieben?
Die haben sich scheiden lassen, gleich relativ schnell, als sie hier ankamen.
Dann schon in Deutschland?
Genau.
Hast du noch irgendwas Russisches an dir? Ich meine, einerseits sozusagen metaphysisch aus fernen Erinnerungen her. Du warst ja noch ein kleines Kind, also richtige konkrete Erinnerungen, nehme ich mal an, gibt's da nicht?
Doch, tatsächlich gibt's die, ja.
Was ist die früheste?
Die früheste ist, dass ich eingesackt bin auf der Straße, weil ich eine Rose zur Nachbarin auf die andere Straßenseite bringen sollte. Und ich bin im Matsch eingesackt, weil da war Frostzeit. Die Straße war immer noch halb durchgefroren, aber fing schon an aufzutauen. Man muss wissen, in Sibirien ist der Winter extrem lang. Bei minus 40 Grad liegt da tonnenweise Schnee sozusagen. Und irgendwann kommt die Frostzeit und manchmal ist es noch alles sehr hart und dann wird er weich. Und ich bin tatsächlich fast bis zur Brust eingesackt mit dieser Rose in der Hand als Geburtstagsgruß. Daran erinnere ich mich sehr gut, weil da holte man mich dann wieder raus mit meinen ganzen schweren Klamotten, die ich anhatte. Und dann erinnere ich mich auch daran, dass ein Nachbarjunge, der war, glaube ich, genauso alt wie ich, mich mit dem Schlitten durch den Schnee gezogen hat. Da war ich vielleicht 3. Oder 4 höchstens. Und wir immer im Kiefernwald herumgerannt sind, vor allen Dingen viel im Schnee gespielt haben. Ich erinnere mich dann auch noch an die Maulbeerbäume und die wunderbaren Maulbeeren. Ich habe die geliebt. Ich habe so viele davon gegessen. Leider gibt's die hier einfach nicht und man findet hier auch keine frischen Früchte. Die vermisse ich bis heute zum Beispiel.
Warst du mal da seitdem noch? Also nochmal zurück in Barnaul?
Ja, ich war 1996 dort als erwachsene Frau mit einem Rechercheteam. Die haben dann auch mein Geburtshaus gefunden, weil das war tatsächlich am Stadtrand, ganz weit weg von der Innenstadt. Du hast ja selbst erwähnt, die Stadt ist groß, das stimmt, aber es hatte so einen dörflichen Charakter. Das waren so kleine, ich würde jetzt nicht sagen Baracken, so typische Dachas, ja, die aus Holz gebaut sind. Mein Vater war Kunsttischler, da hat es auch verziert. Das war ein kleines Häuschen direkt am Waldesrand. Und da bin ich hin und habe dort die Menschen, die dort wohnen, begrüßt und mich da umgesehen und habe dann natürlich die Tragweite meiner Kindheit einfach begriffen. Das war ein ganz kleines Haus, da lebten 7 Menschen mit einem kleinen Garten dabei und meine Mutter hat uns da selbst versorgt mit dem, was sie angebaut hatten. Da waren auch Hühner und sie hatte auch Schweine. Und die Armut, in der wir lebten, das wussten wir natürlich alle, als wir hier ankamen. Aber das dann nochmal vor Ort direkt so zu sehen, die Armut, in der wir aufgewachsen sind und die Armut der Menschen in dieser Gegend dort. 1996 war ja die Perestroika gerade passiert. Und zu diesem Zeitpunkt gab es unglaubliche strukturelle Probleme. Also ich bin dann durch die Straßen gewandert, habe mit Rentnern geredet, die da saßen vor ihrem Haus, die mir erzählten, dass sie seit einem halben Jahr keine Rente bekommen hätten. Die kämen aus Moskau und die Kinder wären in Moskau und würden da arbeiten und schicken denen Geld, damit sie überhaupt überleben können. Die sitzen dann auf dem Markt und verkaufen 3 Kilo Karotten. Ich war da wirklich ziemlich fertig danach. Ich wollte dann auch schnell wieder heim, weil so schön meine Kindheitserinnerung war, und das war sie, nur schön. So traurig war ich über die Umstände, wie dort die Situation war, als ich als erwachsene Frau nochmal hingereist bin.
Wann war das genau?
1996.
96, ja. Ich habe deswegen kurz gestockt bei erwachsene Frau. Da warst du ja doch noch recht jung, kann man sagen.
Das ist nett, dass du das sagst. Aber ich war natürlich schon volljährig.
Aber deine Karriere hatte gerade begonnen. Du warst also gerade, weil du auf die materiellen Umstände da in dieser Stadt hingewiesen hast, warst natürlich nicht wohlhabend, aber du konntest dir schon was leisten. Also da war ein großer sozialer Abstand.
Na, auf jeden Fall ging es mir ganz gut. Ja, und ich habe natürlich auch umso mehr begriffen, was meine Mutter, sie war ja die treibende Kraft, dass wir nach Deutschland zurückkehren konnten, eben über ihren Vater, meinen Großvater, was meine Mutter geleistet hat, diese Familie aus diesem Land herauszuholen, hierher, und auch, dass sie dafür gesorgt hat, dass jedes ihrer Kinder eine gesunde Schulausbildung, eine gute Schulausbildung bekam. Wir haben alle Abitur gemacht. Ich habe nicht studiert, war aber an der Uni gemeldet, alle anderen haben studiert und ich habe eben meinen Weg als Künstlerin machen dürfen. Das hat sie gefördert mit Musikschulunterricht und all diesen Dingen. Ich habe das erst begriffen, was für ein Kraftaufwand, was für eine Anstrengung das gewesen sein muss für sie, aus diesen Umständen und davor noch in einem Arbeitslager interniert zu sein, ihre Kinder nach Deutschland zu holen und zu schaffen, was sie dann letztendlich geschafft hat in der Zukunft. Und das konnte ich natürlich in meiner eigenen Karriere erleben. Und all dem, was sie getan hat, damit ich die Möglichkeit bekam, Musikerin zu werden und eben an den anderen Geschwistern. Das ist eine unglaubliche Leistung von einer Frau. Und ich bin sicher, sie ist nicht die Einzige.
Wie ist denn das Verhältnis unter euch, also unter den Geschwistern zunächst mal? Leben die alle noch?
Die leben alle noch, ja, ja.
Und was für ein Verhältnis habt ihr untereinander?
Ja, ein geschwisterliches. Also das ist okay. Ja, es ist jetzt nicht so, dass das total innig ist. Manchmal mit dem einen mehr, manchmal mit dem anderen. Also es ist ein normales geschwisterliches Verhältnis. Wir sind alle sehr unterschiedlich. Wir haben sehr unterschiedliche Lebensläufe. Die meisten, eigentlich alle außer mir, sind zum Beispiel verheiratet. Einige, die haben schon Enkelkinder. Einer hat sogar ein Urenkelkind. Ich habe keine Kinder. Das sind natürlich Lebensläufe. Da hat jeder seinen individuellen Weg bestritten und die haben auch unterschiedliche Berufe entschieden zu machen. Da gibt es dann schon Unterschiede durch das Leben und durch die Erfahrungen, die wir machen. Ich zum Beispiel bin da noch am Reisen. Ich habe Freunde überall in der ganzen Welt. Die einen sind immer nur an einem Ort und so. Und da gibt es natürlich dann diese verschiedenen Entwicklungen. Aber worüber uns wir natürlich alle einig sind, ist, dass gegenseitig sich geholfen wird, dass zusammengehalten wird und dass vor allen Dingen jetzt in unserem Fall unsere Mutter geachtet und geehrt wird und man sich darum kümmert.
Du hast gerade dein Alleinstellungsmerkmal unter den Geschwistern beschrieben als nicht verheiratet und keine Kinder.
Ja, ja, wobei das jetzt einfach so entstanden ist, wie es entstanden ist. Das Alleinstellungsmerkmal ist eher mein Beruf, ja.
Genau. Ist das wirklich so entstanden einfach so? Also es entsteht ja nichts einfach so. Es entsteht meistens immer das, was man will oder was man nicht will. Also offenbar wolltest du das nicht. Hast du unter der Scheidung deiner Eltern gelitten?
Nein, gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich bin aber sicher, ich kann das nicht für alle sagen, das müsste man jeden Einzelnen fragen, dafür will ich gar nicht antworten. Ich selbst habe es nicht getan, ich fand es besser damals mit meinen knappen 8 Jahren und war auch sehr glücklich, als meine Mutter dann einen neuen Mann gefunden hat. Ich fand, da war sie dann auch wirklich glücklich und hat gute Gründe gehabt, warum sie sich scheiden gelassen hat. Damit war das für mich in Ordnung. Die Tatsache, dass ich nicht verheiratet bin, liegt einfach daran, dass für mich heiraten erstmal nicht das Wichtigste ist. Ich kann mir schon vorstellen, auch mal verheiratet zu sein. Ich habe immer ein bisschen Zeit, so ist es nicht. Aber das ist für mich nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist...
Teilverheiratet, an ungeraden Tagen.
Ja, zum Beispiel.
Oder umgekehrt. Ja.
Nein, ich glaube, das Wichtigste ist, eine gesunde Partnerschaft zu haben. Ne? Solche Dinge. Und ob man jetzt direkt verheiratet ist, ist ja dann eher so was Steuerliches und hat eher was mit allen möglichen rechtlichen Fragen zu tun. Hat für mich nicht den gleichen Stellenwert.
Ja, also eigentlich war das falsch gefragt von mir. Eigentlich war die Frage natürlich nach dem Lebensmenschen. Ja, gibt es sowas in deinem Leben?
Ja, also über die Beziehungen selber würde ich jetzt am liebsten gar nicht reden. Also im Moment gibt's den nicht. Ich bin im Moment Single, aber so über diese Lebensbeziehungen mit Männern, das ist eher ein Thema, da lasse ich eigentlich wenig Einblick. Weil das ist so super, super privat.
Jetzt hast du ja schon was verraten, nämlich indem du Männer gesagt hast.
Dass ich Single bin, ja Männer. Nein, das ist aber klar. Oder denkst du, das wäre nicht klar gewesen? Natürlich.
Man denkt ja heute alles. Ich meine, man muss ja vorsichtig sein. Kaum sagt man irgendwas, ist man entweder TERF oder CIS oder wie diese ganzen Begriffe heute alle heißen. Das spielt für dich alles gar keine Rolle.
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe schon überlegt, aus Witzgründen, ob ich meinen Hund als Katze bei der Stadtverwaltung anmelde und sage, da hat sich jetzt entschieden, eine Katze zu sein. Ich würde gerne die Hundesteuer aufgehoben bekommen. Nein, nein, also wenn, dann sind es Männer. Und zum anderen, das ist so ein Thema, das halte ich wirklich extrem bedeckt, weil ich finde, es muss sowas Ähnliches wie eine Privat- und Intimsphäre bleiben. Und da halte ich eigentlich einen Deckel drauf.
Es gibt ja ein öffentliches Leben und ein privates Leben. Der Schriftsteller Garcia Marquez hat dazu gesagt, und es gibt ein geheimes Leben. Also, okay. Da machen wir jetzt einen Bogen drum. Jetzt mal schnell zurück noch in die frühe Zeit. Ich hatte schon erwähnt, dass deine Karriere ja recht früh und recht steil anfing. Der erste Plattenvertrag, da warst du 22.
Höchstens, vielleicht sogar noch jünger, ja.
Dann habe ich nachgerechnet, im deutschen Schicksalsjahr 89, da warst du 23. Da standst du in Ost-Berlin auf einer Bühne in der Radrennbahn Weißensee vor 120.000 Menschen. Hast du Erinnerung, wie sich das damals angefühlt hat für dich?
Auf jeden Fall. Also das werde ich in meinem Leben nie vergessen. Die ganze Tournee war unglaublich. Wir wurden eingeladen vom Kulturbüro der DDR. Das war so eine Kooperation zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Und wir sind da auch hingefahren und haben... Ich habe natürlich immer versucht, Kontakt zu den Menschen zu haben. Das Erste, was mir auffiel damals, war, es waren sehr große Hallen. Es gab zum Beispiel eine Halle, da war ganz hinten am Ende der Halle ein ganz großes Konterfei, ein großes Bild von Herrn Honecker. Und ich stand so auf der Bühne und habe meine Songs gesungen und habe einen Liedtext gesungen, der hieß Von nie mehr miese Zeiten, ist ein uraltes Lied von meinem ersten Album. Und da gibt's so eine Zeile, die heißt Big Brother is watching you, da kannst du so drauf pfeifen. Eigentlich war das eine Geschichte zwischen einem Paar.
Aber die lesen zwischen den Zeilen drauf.
Ja, genau.
Ne?
Und ich habe mit meiner Hand auf dieses große Konterfei gezeigt und die Leute sind ausgeflippt in der Halle. Und ich konnte dann aber natürlich, also du musst dir vorstellen, du stehst auf der Bühne und da waren Blaujacken, nannten die die. Das war so eine Art Security-Kontrolle, die stand in einem Graben zwischen Bühne und dem Publikum. Und die standen da dazwischen. Und nach dem Konzert kam dann jemand vom Kulturbüro zu mir und hat mich darum gebeten, diesen Text bitte nicht mehr zu singen. Weil die Reaktion gesehen haben.
Ja, klar, ja.
Und ich habe gesagt, okay, also wenn ihr das meint, nö. Das mache ich nicht. Entweder ich ziehe jetzt hier die Reißleine und ich fahre wieder zurück und die Presse wird davon erfahren. Natürlich, die haben uns alle begleitet. Auch die Westpresse war da. Oder ihr lasst mich das jetzt machen. Ja.
Und?
Und dann haben sie uns aber, sie haben mir das Mikrofon ersetzt. Ich hatte ein Sendermikrofon, damals gab's das schon. Und bin auch schon die Bühne runtergekrabbelt zwischen den Blaujacken durch. Vorne war so ein Gitter, weißt du? Zwischen Publikum und diesem Graben, wo die Securities standen. Und ich bin da immer durchgelaufen und habe mich auf dieses Gitter gestellt, damit ich näher im Publikum war. Das war ein Sendermikrofon. Plötzlich hatte ich am nächsten Tag ein Kabelmikrofon mit einem 10 Meter Kabel. Und damit kam ich nicht mehr weit, wie du dir vorstellen kannst.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann mal mit dem Techniker, als wir dann eben am Weißensee waren, ausgemacht, er soll mir ein 40 Meter Kabel machen und das hat er getan. Und habe die dann ausgetrickst und bin dann an diesem Tag, sie haben natürlich nicht mehr weiter gehakt, ich habe immer noch dieses Lied gesungen. Es gab dann noch 3-4 andere Konzerte und dann bin ich eben in Weißensee gewesen bei diesem großen Festival. Da war auch dann Heinz Rudolf Kunz an dem Tag da. Und da standen ihm 120.000 Menschen vor mir. Und ich bin mit diesem 40 Meter Kabel hinter der Bühne rausgegangen, bin an diesen Security-Leuten vorbei, bin auf das Gitter gekrabbelt und stand plötzlich vor diesen 120.000 Menschen direkt in der ersten Reihe. Und die Leute im Publikum haben meine Schuhe und meine Füße festgehalten, weil ich stand da oben drauf. Da gibt's auch noch Bilder. Ich werde in meinem Leben nie vergessen, wie es mir da ging.
Aber hast du keine Angst? Ich meine, dir war doch klar, also du warst zwar erst 23, aber dir war schon klar, dass du jetzt etwas machst, was so ein bisschen über die Grenze geht.
Es war mir völlig egal, um ehrlich zu sein. Es war mir egal. Weil ich dachte, was sollen die denn machen? Da war es ZDF sogar, die hat es live übertragen.
Und es war ja erst August, September, Oktober, November, 4 Monate vor
der Wende.
Dem entscheidenden genau. Tag vor der Wende, ja. Ach so, du warst das. Du hast die Wende.
Ich weiß nicht mehr, ob es ZDF oder ARD war. Das wurde live übertragen. Und ich wusste, da schaut jetzt auch der Zuschauer aus der BRD zu. Ja, also die können mich da jetzt nicht runterholen von der Bühne oder mir das Mikro wegnehmen. Ich wusste es genau, dass die das nicht tun können und nicht tun werden. Und dann habe ich es halt getan. Und am nächsten Tag sollten wir ja auch alle abreisen. Also insofern war mir vollkommen egal, was da jetzt im Kulturbüro los war. Ich glaube, da haben die Telefonleitungen heiß gebrannt. Aber es war mir egal.
Ich interessiere mich noch ein bisschen für die Psyche der 23-Jährigen.
Ja.
Ich habe inzwischen verstanden, du bist fähig, auch mal auf einen Jungen loszugehen, der dich zu lange geärgert hat und dich auf den draufzusetzen. Also ich stelle mir eine recht resolute Julia vor.
Naja, so war das nicht. Resolut war das nicht. Angetrieben und motiviert durch meine Mutter, die mir immer wieder gesagt hat, du musst auch mal dagegen gehen, weil ich hätte mir nie vorstellen können, einen Jungen zu schlagen, weißt du. Also Gewalt, das gab's nicht. Da war ich total gehemmt. Ich hatte auch einen knallroten Kopf, als ich von dem wieder abgestiegen bin. Aber ich hatte dieses Gefühl des Sieges und dieser Gewissheit, jetzt lässt er mich in Ruhe. Also resolut war das erstmal nicht.
Da gehört ja auch ein bisschen Sportlichkeit dazu.
Ja.
Du hast Sport gemacht, glaube ich, ne? Sogar, was, Handball oder was war das?
Ja, ich habe verschiedene Sachen gemacht. Zu der Zeit, als das passiert ist, da war ich in der Leichtathletik ziemlich fit. Habe auch diese Wettkämpfe mitgemacht in Rheinland-Pfalz und gehörte zu diesem A-Kader. Und im späteren Verlauf, das war dann wesentlich später, habe ich Handball gespielt und wurde dann früh aktiviert für die Bundesliga. Aber zu der Zeit habe ich schon Völkerball gespielt. Und mein Wurf, ich war Linkshänderin, umgelernt beim Schreiben auf rechts, aber vom Werfen her auf links, mein Wurf war gefürchtet, auch auf dem Schulhof. Und ich war einfach athletisch von Anfang an.
Wenn du jetzt von heute auf die Karriere zurückblickst, dieses Athletische spielt auch eine Rolle, nicht? Die Fitness. Also man muss ja irgendwie, ich sehe dich da auf den Bühnen als Rocksängerin, also da ist Bewegung, ja? Wir reden noch nicht von der Stimme, kommen wir vielleicht gleich dazu, aber zunächst mal das rein Physische.
Ja, also das Physische ist natürlich Grundvoraussetzung, damit man als Vokalistin, ich verstehe mich als Vokalistin, nicht einfach irgendwie als Sängerin.
Was ist der Unterschied?
Naja, wenn man singt, ist das eine ganz allgemeine, sehr neutrale Darstellung von einem Gesangsvortrag. Ja, das können Menschen sein, die haben einen Ein-Oktaven-Umfang oder singen relativ tonlos.
Du hast 3, habe ich gelesen, ne?
Mehr als 3, ja. Und da wird's dann schon akrobatisch ein bisschen. Oder sagen wir mal vokalistisch, nennen wir das dann. Da geht's dann viel weiter. Da gibt es dann die verschiedensten Gesangstechniken. Das geht vom Crunching bis zum Falsettstimme, Kopfstimme, Twang, Metallsound, alle möglichen. Da gibt's ganz verschiedene Färbungen. Und diese Techniken sind tatsächlich auch eine Form der Athletik, die etwas mit der Muskulatur zu tun hat und auch mit dem Körpergefühl. Also brauchst einfach grundsätzlich auch mal ein bisschen Körpergefühl, musst erstmal deinen Körper richtig spüren. Nur dann kannst du auch diese sehr kleinen Stimmbänder, sehr mini ja eigentlich, die im Hals sitzen, muskulär über den Hals und über den Rücken und über den Bauch, der gehört auch dazu, die Bauchmuskulatur und das Zwerchfell überhaupt anwenden. Und da ist es von Vorteil, wenn man schon so sportlich ist, dass man ein sehr gutes Körpergefühl für seine eigenen Muskeln zum Beispiel hat. Und die Voraussetzung hatte ich. Also ich war sehr durchtrainiert, für eine Frau ungewöhnlich durchtrainiert. Damals war es noch hip, wenn man ganz schmal ist und recht unmuskulös. Und ich hatte ein sehr breites Kreuz und hatte wirklich auch stramme Oberschenkel. Ich war wirklich durchtrainiert. Und zwar wie eine Leistungssportlerin. Das hat mir geholfen, auch die Fitness über Jahre aufrechtzuerhalten.
Apropos Training, mal zur Stimme jetzt. Du hast wann angefangen zu singen? Also erstmal muss ja Musikalität da sein, das ist klar. Und dann muss aber auch Stimme entwickelt werden. Also die kann zwar da sein, die ist schön und als Kind hat man dann Freude dran oder die Eltern haben Freude dran und sagen, du singst so schön, sing doch nochmal mehr. Wer hat was getan, um das so zu professionalisieren?
Ja, als ich eingeschult wurde, bekam ich so einen Prüfungstest, ob ich überhaupt in der Lage wäre, durch meine Herkunft, weil wir frisch angekommen sind, in die erste Klasse eingestuft zu werden. Ne? Eine ganz normale Grundschule. Und dann kam dabei heraus, dass ich eine Hochbegabung hätte, auch im musischen Bereich. Dann wurde meine Mutter gerufen, der hat man dann erzählt, das Kind ist da und da hochbegabt. Trainieren Sie das, üben Sie das, fördern Sie das. Woraufhin meine Mutter mich in die Musikschule gesteckt hat und ich das wirklich so trainiert habe. Ich habe dann Flöten angefangen zu lernen mit Chopin-Begleitung, Klavierbegleitung, alles mögliche. Wirklich, also ernsthaft, nicht einfach ein bisschen drauf rumgetrellert, sondern richtige Sonaten gespielt und bei Jugend musiziert mitgemacht. Das habe ich erstmal gemacht, bis ich 14 war, bis ich eben die Popmusik entdeckte und vor allen Dingen durch die Beatles angefangen habe, immer wieder zu singen. Meine Mutter hat auch immer gesagt, deine Stimme ist so schön, alleine schon wie du sprichst und du kannst auch gut singen. Ich habe ja auch versucht, ein bisschen zu singen. Versuch's doch mal als Sängerin oder sing doch einfach mal mit. Und hat mich dann motiviert, mit einer Freundin zusammen, die wohnte im Haus, eine Kassette abzugeben bei irgendeiner Zeitschrift, so einer Jugendzeitschrift. Das haben wir dann auch aufgenommen. Es war so ein Beatles-Lied, zweistimmig, das haben wir abgegeben. Da war ich vielleicht 12. Da ist nicht viel bei rausgekommen, logischerweise, aber auch in der Schule hat man mich dann auch gefragt, schon im Musikunterricht, ob ich da im Chor singen will. Dann hat man festgestellt, meine Stimme dringt zu stark durch. Dann landete ich in irgendeiner Band von der Schule, in der ich dann singen sollte und hat mich dann vors Mikrofon gestellt, da war ich 13. Das war leider Gottes musikalisch gesehen nicht mein Niveau. Es war auch eine Punkband, rein musikalisch vom Genre her aus heutiger Sicht.
Mit zerrissenen Strumpfhosen und so?
Ja, genau. genau. Und mit Sicherheitsnadeln durchs Ohr und so. Und dann war ich halt auch in Musikclubs. Ich bin viel in Musikclubs gegangen, schon mit 14. Und dort wurde ich angesprochen, ob ich denn mal zu einer Probe kommen könnte. Meine Stimme hätte sich so rumgesprochen. Also das war alles so vom Hörensagen offensichtlich. Irgendeine Freundin hat das dem erzählt, das war ein Musiker. Und dann hat er mich da eingeladen zur Probe und ich bin dann eine Woche später zur Probe gekommen und die haben mich dann bei zwei Beatles-Stücken begleitet, weil nur das konnte ich. Nur die konnte ich auswendig. Und dann haben die mich sofort in die Band geholt. Mhm. Da habe ich dann gesungen, ich glaube 2-3 Jahre. Und das erste Konzert, das ich dann hatte, waren nur 2 Lieder. Da hat man mich dann oben auf die Bühne geholt und ich habe die 2 Lieder gesungen und 800 Leute sind ausgeflippt. Und ich stand auf der Bühne mit einem knallroten Kopf und habe es gar nicht begriffen. Ja, und so kam ich wie die Jungfrau zum Kinder und wurde von einer Band zur nächsten eingeladen. Und irgendwann hatte ich plötzlich einen Vertrag.
Der Musikgeschmack, gut, das waren sicher die Beatles zunächst mal, wenn du die gesungen hast. Was sind dann die großen Vorbilder für dich?
Gewesen
und immer
oder
noch.
Immer noch. Naja, also die Beatles haben mich auf jeden Fall inspiriert. Ich fand die Chöre so unglaublich genial. Und natürlich auch die Stimmen, aber das sind jetzt keine Vokalisten, das sind tolle Sänger, ja. Je öfter ich in Bands gesungen habe und ich bin ja dann von einer Band zur nächsten gekommen, habe ich mich dann auch für Songwriting interessiert oder auch vor allen Dingen für diese vokalistischen, akrobatischen Sachen wie zum Beispiel Aretha Franklin. Ich habe dann in einer Band gesungen, die haben Soulmusik gemacht, eine ganz andere Nummer, so zu singen. Also Soul zu singen ist eine wirklich anstrengende Sache, da brauchst du schon ein paar Oktaven Stimmung fangen. Und ich habe trainiert und geübt und wollte so gut werden, wie die Sängerin da auf dem Tonband hörte oder so, von Chaka Khan bis Aretha Franklin. Und irgendwann habe ich dann natürlich auch so Sachen gehört wie Rio Reiser und Nina Hagen und wollte dann auch probieren, es selber zu machen. Also eigene Songs zu schreiben, das hat mir dann gar nicht mehr genügt. Weil ich hatte diese Stufe erklommen, als Sängerin auch so etwas zu können, wie zum Beispiel Ain't Nobody von Chaka Khan. Da gibt's auch Demos, wenn ich die heute höre. Da bin ich gerade mal 15 und denke, mein Gott, unglaublich, dass ich das da schon konnte. Ich wollte einfach mehr lernen. Ich war einfach so wissbegierig und wollte alles erlernen. Und so kam ich halt auch in diese Phase, in der ich anfing, Songs zu schreiben, Melodien zu entwickeln und daraus Texte zu machen. Und ich habe zum Beispiel ein Demo, da habe ich die Tänzerin von Ulla Meinecke aufgenommen mit einem Musiker im Studio, die ich dann später natürlich auch öfter mal auch gecovert habe. Und auch Ulla kenne ich natürlich auch. Und dann habe ich angefangen zu schreiben, mein ganz eigenes Songmaterial, unter anderem halt auch Schatten an der Wand oder Nehme mir sie Zeiten, wie diesen Text, den ich dir vorhin geschildert habe, der in der DDR für Furore sorgte, zumindest von der Textzeile her.
Das ist ja nochmal was ganz anderes, das Schreiben. Also dieses Literarische. Und das war dir ja nun gerade nicht in die Wiege gelegt. Ich meine, du hast ja gesagt, du bist ja nicht mal mit der deutschen Sprache aufgewachsen. Also später dann schon, nach dem Umzug nach Deutschland, nach der Schule. Aber zunächst mal hattest du Mühe damit. Und hast dich dann in die deutsche Sprache so chamäleonartig eingefühlt.
Naja, als 5-6-Jährige ist es recht einfach, die deutsche Sprache zu lernen. Meine älteste Schwester, die war 16, es ist schwieriger, denke ich. Zum Beispiel, als ich mein Abitur gemacht habe, ich habe Musik abgewählt, weil das hat mich gelangweilt und mich hat auch die Theorie gelangweilt. Ich fand Kunst viel wichtiger für mich. Ich habe Kunstleistung gehabt, damals durfte man auch so ein Fach als Leistungsfach haben. Und ich habe Biologie gehabt und ich habe vor allen Dingen Deutsch gehabt. Ich habe Bücher ohne Ende lesen müssen und wollte das auch. Mich hat die deutsche Literatur fasziniert. Ich bin also viel weiter gegangen, als nur einfach Deutsch zu lernen und zu verstehen. Was für mich einfach schwierig war als Kind. Die haben über mich gelacht, die haben mich beschimpft. Und eben wie gesagt, diese Beschreibung in den ersten 3 Schuljahren. Und ich habe nicht verstanden, wovon die reden. Natürlich habe ich dann in der 5., 6., 7. Klasse sehr wohl verstanden, wovon die reden, weil ich habe die Sprache ganz schnell lernen wollen. Und dann habe ich mich in die Sprache selbst verliebt, in die kunstvolle Umsetzung dessen. Ich habe Böll gelesen, war einer meiner Lieblingsliteraten bis heute, Rilke, Goethe und all dies. Und
das ist ja ein sehr großer Unterschied zwischen Böll und Rilke. Ja,
ja, ich weiß. Aber mich hat das einfach fasziniert. Mich hat fasziniert, was man mit der deutschen Sprache machen kann. Ja, sei es von Seiten Rilke oder Goethe, Böll, wie auch immer. Also welche
Form? Lyrik spricht dich auch an, muss es ja eigentlich, weil wenn du Songs betextest, dann ist es ja sozusagen auch Dichtung.
Ja, natürlich, natürlich. Ja. Also und das geht halt eben, diese Art von Dichtung ist zum einen, du brauchst ein gewisses literarisches, ein Wortschatz, das sollte schon da sein. Du brauchst auch sowas Ähnliches wie eine Vorstellung davon, wie man das so bedichtet, dass es nicht klingt, als ob du jedes Mal über einen verbalen Stein holperst, ja, und jedes Mal das sehr unansehnlich sich anhört. Es geht ja auch um den Sound von den Worten, wie die weibliche, männliche Endung und wie du eben die Strophen verfasst. Aber das musst du natürlich kombinieren mit Musikalität, mit der Metrik und vor allen Dingen mit dem Klang der Melodie. Das hat mich am meisten fasziniert.
Jetzt sind wir in den 90er Jahren. Das war schon eine große Zeit für dich. Du hattest wirklich Erfolg. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Platten und so weiter wurden verkauft. Du warst in den Charts. Du warst dann noch unterwegs als Jule Neigel, obwohl dieser blöde Junge von damals dich so genannt hatte. Aber da bist du mal dabei geblieben erst.
Das hatte ich komplett verdrängt, muss ich alles sagen. Weil das ist, irgendwann hat mich ja jeder Jule genannt. Und die waren ja nicht so drauf zu mir.
Und du hattest eben deine eigene Band.
Das auch, ja.
Und in diesen großen 90er Jahren, was würdest du sagen, sind die Höhepunkte für dich dort gewesen?
Also einer der Höhepunkte war natürlich, dass ich als Musikproduzentin entschieden habe, mein 4. Album selbst zu produzieren. Das heißt Herzlich Willkommen, das Album. Und das ist auf Platz 4 gegangen in den Charts. Das war die höchste Position. Nicht mal Schatten an der Wand hat das erreicht. Alle sind in die Charts gegangen, auch jetzt das letzte übrigens, das ich 2022 veröffentlicht habe. Aber dieses Album ging auf Platz 4. Und ich war stolz wie Bolle, weil ich habe es produziert. Ich habe den Sound kreiert und entschieden, wie das zu klingen hat. Und er wurde vor allen Dingen rockiger. Also ich habe mich da auch intern unter den Musikern, die da mit mir an den Aufnahmen, an den Demos gearbeitet haben und so weiter, ich habe mich da auch durchgesetzt. Das habe ich vorher nicht getan. Ich habe mich da emanzipiert sozusagen innerhalb dieser Struktur, die sich da Band nannte. Da habe ich mir zur Hilfe geholt und dann an Peter Maffay. Der hat mich dann in seinem Studio arbeiten lassen, hat mich da auch drin unterstützt und an Tontechniker und Mischer, ein Riesenkerl, also ein ganz berühmter Toningenieur, Ronald Prent, dessen Frau auch Grammys gewonnen hat und der auch Platten gemischt hat von Barbara Streisand und ich weiß nicht was. Und wir drei haben dann den Sound kreiert von diesem Album. Das ist Musikproduzentenarbeit. Und dann ging das Album plötzlich hoch in die Charts auf Platz 4. Und ich hatte in dieser Phase eben die Position erreicht, eigentlich die einzige Rocksängerin in Deutschland zu sein, mit deutschsprachiger Musik, die in Anführungsstrichen es geschafft hat.
Und dazu gehört auch auf Tour sein, diese ganze
Richtig.
Anstrengende Lebensweise, wo man dann jede dritte Nacht in einem anderen Hotel schläft. Und
sagst du, ich liebe es.
Eben, das war jetzt die Frage. Du liebst es.
Ich liebe es. Ich liebe es. Es gibt öfter mal Menschen, die sagen, sag mal, wie schaffst du das überhaupt hier jeden Tag aus dem Koffer? Jetzt bist du schon wieder 600 Kilometer auf dem Weg nach Osten und dann bist du nach Norden unterwegs. Dann fährst du von ganz oben runter nach Bayern. Ich liebe es. Ich sage es dir, ich liebe es. Ich liebe es, durchs Land zu reisen. Ich liebe das Reisen an und für sich. Es stört mich gar nicht, in dem Hotel zu sein, insofern es ein schönes Hotel ist. Also wenn es natürlich unschön ist, dann nicht. Aber diesen Luxus darf ich mir dann schon gönnen.
Was ist Luxus für dich?
Na, Luxus ist ein schönes, sauberes und einigermaßen angenehmes Hotel zu haben mit einem guten Bett und mit gewissen Vornehmlichkeiten, wie zum Beispiel einem Telefonservice, eine Rezeption, die 24 Stunden offen hat, wenn ich dann mal Hunger habe, mal fragen, kriege ich hier noch ein Sandwich oder irgendetwas und schön ausschlafen können und auch letztendlich diese Art von angenehmem Reisen. Ich finde es sehr schön, in einem Bus zu reisen. Ich fahre aber auch selber, wenn es sein muss, wenn es nicht anders geht. Aber dann gefahren zu werden in einem Tourbus ist auch tatsächlich sehr angenehm. Ne? Dann kann man schlafen und kann dann aussteigen am nächsten Ort in der Halle und hat dann eben sich auch schon ausgeruht, während man die 600 Kilometer gefahren ist. Das ist alles Luxus, das ist alles angenehm.
Aber auch ein gewisses Alleinsein, selbst wenn man im Schwarm reist, nicht? Im Tourbus und so weiter, man ist da mit dem Team und so.
Ja.
Aber auch im Team kann man allein sein oder kann auch ein Bedürfnis nach Alleinsein entwickeln.
Ja, das habe ich manchmal auch. Also das stört mich auch nicht.
Wir haben es vorhin gestreift, ne, mit der Frage nach dem Lebensmenschen.
Ja.
Bei manchen Menschen klappt das einfach nicht, aber manche können allein sein. Du kannst es, ne?
Ich kann das wunderbar. Mich stört das überhaupt nicht, weil ich fühle mich nicht einsam. Das ist nämlich für mich der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein. Gibt es einen himmelweiten Unterschied, das von der Emotion her. Wir kommen allein und wir gehen allein letztendlich. Und wir sind aber trotzdem verbunden miteinander, ob das Familie ist, Partnerschaften, Freunde, Kollegen. Und wenn man sich dessen immer bewusst ist, und dessen bin ich mir bewusst, egal wo ich mich gerade befinde, dann ist das Gefühl des Einsamseins nicht vorhanden. Ich hatte Phasen in meinem Leben, da fühlte ich mich einsam, weil ich mich nicht verstanden sah. Aber das ist ein Riesenunterschied.
Jetzt hast du mit einem Nebensatz gerade etwas ganz Großes angerissen. Da hast du gesagt, wir kommen allein, wir gehen allein.
Ja.
Ich verstehe mit gehen allein natürlich das Lebensende. Und da würde mich jetzt auch erstmal interessieren, hast du sowas schon erlebt bei Menschen, die dir wichtig und lieb waren? Hast du sie begleitet bis zum Ende, die gegangen sind? Hast du Erfahrungen mit dem Tod und hast du selber Angst vor dem Tod?
Ja, mein Schwiegervater ist gestorben in den 90er Jahren. Da habe ich bei ihm gesessen und habe seine Hand gehalten, bis er starb. Das war eine schwere, sehr schlimme Erfahrung. Ich habe den sehr geliebt, sehr geliebt. Und ich habe eine Hündin verloren, die meine Seelenhündin war. Das war für mich auch ganz fürchterlich. Diese Erfahrungen sind schwer. Aber sie haben mir einfach umso mehr gezeigt, wie wertvoll das Leben selbst ist. Wir werden nackt geboren und wir sterben nackt. Und letztendlich allein im Sinne von, es geht keiner mit, sozusagen. Also das ist ein Prozess, den jeder von uns ganz alleine hat. Und jemanden begleitet zu haben, den man liebt, so wie es mir ergangen ist, zeigt mir nur, wie wichtig es ist, dass man das Leben, das man jetzt führt, solange man gesund ist und solange man lebt, dass man das erfüllt lebt und dass man keine Angst davor hat, auch mal allein zu sein. Solange man nicht einsam ist, weil das, ich glaube, das ist das Gefühl des Unglücklichseins. Es hat miteinander nichts zu tun. Ich bin glücklich, ob ich allein bin oder mit Menschen zusammen. Das ist eine Entscheidung für mich. Ich habe mich entschieden, ein Leben zu führen, in dem ich sagen kann, ich bin grundsätzlich glücklich und ich erfülle mir das so, das Leben, dass ich sagen kann, irgendwann, wenn ich gehen muss, wenn ich sterbe, möchte ich zurückblicken und sagen, ey, ich habe das alles gemacht, was mir wichtig ist im Leben. Und ich habe mir das auch erfüllt. Das sind die Dinge, die mir dadurch klar geworden sind. Also einfach auch durch diesen Verlust, jemanden gehen lassen zu müssen, den man liebt, ob das ein Mitgeschöpf ist oder ein Mensch, dass man eben die Zeit, die man hat, die Lebenszeit, sehr achtsam und sehr intensiv und sehr priorisiert, immer so nutzt, dass man sich danach nicht ärgert, dass man Zeit verschwendet hat oder dass man etwas übersehen hat oder dass man da zu oberflächlich war.
Christen würden sagen, man geht nicht allein, sondern es ist immer jemand da oder man wird erwartet auf der anderen Seite. Glaubst du an Gott?
Ich glaube an die Schöpfung. Ich glaube schon, dass es sowas Ähnliches wie Gott gibt, aber ich würde es jetzt nicht so definieren, wie es jetzt verschiedene Religionen definieren. Ich glaube, es gibt eine höhere, übersinnliche Macht oder eine universelle Macht. Ich würde jetzt mal sagen, Universum würde ganz gut passen. Ich bin kein völliger Agnostiker, aber ich kann mich nicht darauf stützen. Ja, ich habe einfach keine Gewährleistung, dass das so ist.
Nee, deswegen heißt es Glauben.
Genau, deswegen heißt es Glauben. Deswegen sage ich mir, also ich habe schon Momente gehabt, da habe ich wirklich gebetet und habe gesagt, lieber Gott, helf mir.
Mhm.
Und habe einfach gewollt, dass es ihn gibt. Ja.
Was war das für eine Situation?
verschiedene. Also die eine Situation, ja, da würde ich jetzt gerne stoppen.
Okay.
Da geht es um meine Mutter. Lass uns das bitte nicht angehen.
Ja, ja. Also wir haben gerade über Glück gesprochen. Automatisch in meinem Hinterkopf hat sich dann die Frage geformt, was ist Unglück für dich? Jetzt mal nicht über das du nicht sprechen willst, sondern wo würdest du sagen, wovor hast du wirklich Angst? Gibt es solche Momente, wo du mal wirklich, wirklich Angst gehabt hast?
Ja, um meine Liebsten, ja klar. Also wenn irgendwas ist, wo ich nichts tun kann, weißt du, ich denke...
Um dich selbst niemals? Warst du nie in einer Situation, wo du einfach gebibbert hast?
Nein. Nein. Also um mich selbst tatsächlich nicht.
Also es gibt auch nichts, was du vielleicht gern gemacht hättest, es dann aber aus Angst bleiben gelassen hast?
Ja, das schon. Das ist ja eine ganz andere Sache. Ich würde zum Beispiel in die Fallschirm springen, das kann ich dir sagen, obwohl ich das gerne täte, weil es mich... Ich bin halt so eine Abenteurerin, ich würde es super gerne machen, aber ich... Hab Angst. Also gehe ich dem nicht nach, weil ich denke, naja, darauf kommt es jetzt im Leben jetzt auch nicht an, dass ich das erlebt habe. Dafür bin ich tauchen gegangen und habe einen Tauchschein und was weiß ich alles. Das muss ich jetzt nicht unbedingt mir selbst beweisen, dass ich diese Angst überwinde. Ich habe bis heute Angst vor großen Spinnen. Du, ich werde keinen Kurs machen, um meine Spinnenangst wegzukriegen. Solche Sachen sind für mich nicht wichtig, ja. Ich habe tatsächlich schon Ängste, aber diese Art von...
Was ist das Wildeste, was du je erlebt hast?
Das Wildeste, was ich je erlebt habe? My goodness.
Gut, ist immer schwierig. So Superlative hat man ja nicht auf einer Liste und kann sie dann auch nicht so abspulen.
Da gibt's verschiedene Ebenen. Meinst du jetzt sportlich gesehen? Meinst du jetzt musikalisch? Meinst du jetzt vielleicht ein...
Ja, egal, egal. Sexuell, keine Ahnung.
Lass mich überlegen. Also das Wildeste, was ich je erlebt habe, ist, ich habe Pferde zugeritten. Ja, das sind wilde Pferde.
Mhm.
Ich habe einen guten Freund.
Wo gibt's denn sowas?
Ich hatte einen guten Freund, der jetzt ausgewandert ist, schon etwas länger her. Der hatte selbst Pferde, da hat er sozusagen eine Pferdeherde, eine kleine. Und die haben gefohlt und irgendwann war dann halt auch ein Hengst groß genug, dass man ihn anreiten kann. Und da habe ich mitgeholfen. Ich meine, so ein Pferd ist wild, wenn du das einreitest. Das ist sicher etwas, das traut sich nicht jeder, selbst jemand, der reiten kann. Ich habe mir das zugetraut, das war kein Problem für mich. Was habe ich noch gemacht? Ich habe einen Tauchkurs gemacht, das war faszinierend. Da bin ich 45 Meter getaucht und habe da auch einen Tauchschein für. Das hat mich echt umgehauen, was ich da gesehen habe. Auf den Seychellen war das ist natürlich wunderschön dort.
Da muss man ganz schön die Nerven behalten, weil man weiß, man kommt da jetzt nicht sofort wieder hoch.
Natürlich nicht, das kannst du auch so schnell nicht machen, klar.
Selbstbeherrschung. Bist du sehr selbstbeherrscht?
Ja, schon. Sagen wir mal, ich bin sehr diszipliniert. Ich bin sehr diszipliniert, das habe ich vom Sport. Du musst irgendwie deinen Schweinehund überwinden. Wer hat denn schon Bock, bei Peitschen im Regen joggen zu gehen? Ich muss es tun. Weißt du, was ich meine? Und du, ich habe jetzt einen Hund, ich gehe mit dem auch bei Schneegestöber raus. Das ist alles so. Und da bleibe ich nicht auf dem Sofa hängen. Und ich habe einen Kalender. Und wenn du da in meine Tageszeitplanung gehst, da sind manchmal, ich weiß nicht, wie viele Termine drin, die haue ich da durch. Und am Abend mache ich noch dies und das und das. Also die Disziplin braucht man, wenn man so einen Beruf hat wie ich, wenn man früher auch Sport gemacht hat, so wie ich. Und die habe ich bis heute. Aber auch Selbstbeherrschung braucht man, wenn man zum Beispiel Gespräche führt, um auch kritische Themen wie gesellschaftspolitische Sachen. Es gab ja so aufgeheizte Debatten wie bei der Corona-Politik. Da habe ich mich natürlich auch in Talks reingesetzt. Brauchte natürlich die Selbstbeherrschheit, auch wenn irgendeiner mir eine Antwort gegeben hat, wo ich dachte, oh Gott, ist das unverschämt oder boah, was redet der da? Aus der Position des Künstlers, dass man da sachlich antwortet, das ist auch eine Form der Selbstbeherrschung.
Das ist ja ein Thema, das kann ich ja hier bekennen, da haben wir uns gefunden oder da haben wir einander gefunden, muss ich sagen. Sich selbst findet man ja nie. Aber dieses Corona-Thema, warum war das für dich dann so wichtig? Also ich meine, es gibt ja viele Künstler, viele Sängerinnen, die singen einfach. Die kümmern sich jetzt nicht darum, was der Staat verordnet.
Ja, ja. Es war einfach ganz schlimmes Unrecht. Das ist ganz einfach. Da sind Dinge passiert, die hatten einfach nichts mehr aus meiner Sicht mit der Demokratie zu tun.
Ja gut, aber Sängerinnen müssen sich nicht gleich um die Demokratie kümmern.
Nein, also das ist völlig richtig, weil ich bin ja keine Politikerin. Aber es gab das Problem, dass ich zusehen musste, wie Menschen diskriminiert wurden. Und das kannte ich. Das war das Erste. 2G war eine Diskriminierung. Menschen wurden weggesperrt. Besuchsverbote in Kliniken, in Altenheimen, ganz altem, hilflose Menschen. Das nächste war, dass die Künstler plötzlich unter Druck gesetzt wurden, 2G machen zu müssen und damit Menschen zu diskriminieren. Das ist eine ganz klare Position, die ich habe. Wenn ich jetzt ins Völkerrecht schaue oder ins Menschenrecht, das könnte ich dir jetzt auch in allen möglichen Artikeln und Gesetzen runterrattern. Ich bin jetzt dieses Jahr ja auch bei der UNO gewesen mit einer Menschenrechtsorganisation und habe einen Parallelbericht bei der UNO abgegeben für die Künstler, für die Kultur und für die Verletzung der kulturellen Teilhabe in Zusammenhang mit dieser Corona-Politikzeit. Da wurden die Künstler ja rangezerrt. Denen wurde ja gesagt, wenn ihr auftreten wollt, dann müsst ihr 2G machen. Und mir war klar, das dürfen die nicht. Die dürfen das nicht tun. Ich habe nicht nur das Gefühl gehabt, ich wusste, hier wird der Künstler, ich sage das jetzt ganz allgemein für die gesamte Kultur, dafür instrumentalisiert, ein Pharmaprodukt unter den Menschen zu bringen, indem man die Kunst kapert, die Kultur, und sie instrumentalisiert, um der Pharmaindustrie Steuergelder in die Taschen zu spülen. Und da war bei mir Schluss. Was jetzt, sagen wir mal, meine Position als Künstlerin in der Gesellschaft betrifft, ich habe eine gewisse geschichtliche Vorbildung. Ich weiß, warum es zum Beispiel diese kulturelle Teilhabe nach dem Völkerrecht gibt. Ich weiß, das wurde nach dem Zweiten Weltkrieg erschaffen. Ich habe mich damit befasst, was ist Menschenrecht für Künstler im Urheberrecht, was ist Menschenrecht für die Menschen, die kulturelle Teilhabe genießen wollen und all die Sachen. Und das wurde ja alles erst eingeführt, nachdem der Zweite Weltkrieg vorbei war und nachdem dieses Desaster vorhanden war, dass Kultur und Literatur und Medien von der Diktatur gekapert wurden, die Menschen unter Druck gesetzt wurden und gegebenenfalls vernichtet wurden, wenn sie die Staatsräson nicht mitgetragen haben. Und für mich war klar, hier wird ein Staatsstreich, so hat sich das für mich angefühlt, gegen die Grundrechte durchgeführt und die Kultur dafür gekapert. Und das wollte ich nicht mitmachen.
Also dein soziales Engagement ist bekannt und auch dein Engagement gegen Corona, dein Kampf, muss man sagen,
gegen die Corona-Politik.
Ja. Genau. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum weichen Kern von Julia Neigel.
Ja.
Denn in all diesen kämpferischen Sachen, da merke ich, da schiebst du quasi den Unterkiefer vor. Ja,
also ja,
da,
das kann schon sein.
Da kommt die andere Julia raus. Das ist aber nicht die Julia, die auch ganz weiche Sachen singen kann. Ich fange mal anders an. Wenn was schief geht bei dir, schiebst du dann den Unterkiefer vor oder weinst du?
Nichts von beiden. Im Normalfall.
Mhm.
Wenn was schief geht, dann setze ich mich hin, denke über die Situation nach und denke, okay, das ist ein Problem. Also jetzt rein theoretisch. Ein Problem ist dafür da, um es zu lösen. Das ist mein Credo in dem Zusammenhang und dann suche ich die Lösung.
Weinst du überhaupt nie?
Na doch, das ist mir schon passiert. Aber dann entweder aus Glück, so wie letztens, als ich ein Video gesehen habe, wo mir Freunde, Kollegen ganz liebe Geburtstagswünsche übers Internet per Video hochgeladen, rübergeschickt haben. Ich sagte, ach Gott, wie süß. Damit habe ich einfach nicht gerechnet. Da sitze ich da und mir kommen Freudentränen. Ich habe natürlich auch schon aus Verzweiflung geweint, aber das sind dann eben so Ausnahmesituationen, wie ich dir geschildert habe. Da stirbt mein Stiefvater, meine Hündin und so weiter. Das ist einfach ganz schlimm. Aber im Normalfall kommen bei mir erstmal keine Tränen. Und ich überlege erstmal, okay, wo ist die Lösung des Problems und überlege, welchen Weg.
Also, wir haben vorhin über Luxus gesprochen.
Mhm.
Ein Luxusweibchen bist du nicht, aber...
Ich glaube nicht, dass man das so nennen kann, nein.
Ein Weib bist du schon.
Ja.
Ich habe ein Zitat von dem Udo Lindenberg gefunden, der sagt, ihre Stimme, also er meint dich, deine Stimme, dein Verstand, deine Fitness, das alles zusammen macht das Gesamtkunstwerk Julia Neigel aus. Verstehe ich? Ich glaube, er hat aber was vergessen, nämlich die äußere Erscheinung. Also das Showbusiness heißt ja nicht von ungefähr Showbusiness. Es ist ja auch was für die Augen. Wie ist das mit dem attraktiven Aussehen? Das spielst du ja schon aus, oder?
Naja, also gut, ich meine, es gibt Frauen meines Alters, ich rede jetzt ganz bewusst, dass ich keine 20 mehr bin, die gehen auf die Bühne und haben ein Badehöschen an und ein Bikinichen. Das würde ich jetzt zum Beispiel als Ausspielen sehen, ja. Und das mache ich nicht.
Wir müssen ja jetzt nicht nur von den letzten 10 Minuten reden, sondern du hast ja eine lange Karriere. Ich meine,
ja,
da ist
aber damals auch nicht. Also so weit bin ich nie gegangen.
Bei deinen Auftritten schon eine erotische Komponente dabei, wenn ich dich so im Lederoutfit sehe und so etwas.
Das wenn du das so siehst, ist das okay. Aber es gibt natürlich da eine große Spannbreite, die noch viel extremer ist. Also ich habe mich nie davor gescheut, mich so anzuziehen, dass ich mir selbst gefalle.
Mhm.
Und auch meine Figur betone. Das mache ich aber schon alleine wegen mir und weniger wegen dem Betrachter. Aber es gibt ja gewisse Standards, wenn du dich zum Beispiel in den USA umschaust, wie Madonna sich kleidet oder wie zum Beispiel Taylor Swift sich kleidet. Die tragen ja nur noch Badeanzüge in allen möglichen Strassvarianten, zeigen nur noch Strumpfhosen und ganz hochhackige Schuhe. So etwas ist dort Standard. Das würde ich zum Beispiel gar nicht machen. Auch hier gibt's das. Aber ich würde mich da nie nach irgendeinem Standard, den ein anderer darstellt, orientieren. Ich mache das, worauf ich Lust habe. Und ich habe auch Zeiten gehabt, gerade in den Anfängen meiner Karriere, da war ich relativ hochgeschlossen, weil ich als Frau noch nicht so selbstbewusst war und nicht so zu meiner Weiblichkeit gestanden habe. Das ist ja eine Entwicklung, die hast du als Persönlichkeit, als Frau auch erst über die Jahre, eigentlich so in die Mit-30er hinein. Da geht es eigentlich erst bei den Frauen richtig los, zumindest bei denen, die ich kenne. Und das konnte ich mir eigentlich, also wenn ich jetzt rückblickend einfach mir anschaue, wie habe ich mich da gekleidet, das kann ich sehen aus heutiger Sicht, ja. Heute ist es für mich kein Thema mehr, aber damals war das tatsächlich anders. Ich finde es völlig in Ordnung, sich selbst in seiner eigenen Haut so wohl zu fühlen, sich auch so zu kleiden, dass ich mir gefalle. Aber diese Form der Eitelkeit, einem Sexsymbol, einer Idee eines Betrachters von außen entsprechen zu wollen, meistens dem Manne, und mich so weit treiben zu lassen und hinzugeben, dass ich mich zum Beispiel liften lasse oder solche Sachen, das habe ich immer abgelehnt. Darum geht es mir da gar nicht. Es geht mir darum, dass ich mich in meiner Haut wohlfühle. Dass ich dazu stehe, dass ich eine Frau bin und dass ich mich auch gerne sexy anziehe, was ich darunter verstehe. Und dass ich trage, was ich will.
Also du bist ja ein Bühnentier, das ist völlig klar. Und da stellen sich dann eben genau diese Grenzfragen. Wie weit bin ich bereit, dafür zu gehen, auch wenn ich mich selber vielleicht nicht mehr wohlfühle? Es gibt ja diese Künstler, die immer in Bild sind, also in der Bildzeitung, ne? Egal was die machen. Also die Karriere mag auch schon etwas länger zurückliegen, die Höhepunkte, aber die sind ständig immer noch da auf der Eins, weil sie irgendwelche Society-Geschichten da...
Ja.
Dazu gehörst du nicht.
Keine Ahnung. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also dieses Gossip-Ding überhaupt nicht. Nein. Klar bin ich auch schon mal auf der Bild-Zeitungsseite Nummer 1 gewesen. Nicht zum ersten Mal, schon mehrfach. Aber nicht wegen sowas. Also das ist für mich nicht relevant. Und ich würde mich niemals verbiegen, nur um irgendeine Schlagzeile zu bekommen.
Eine Zeit lang warst du aber auch aus ganz anderen Gründen nicht an der Oberfläche. Es gab so eine Rückzugsphase.
Genau.
Da war Julia Neigel gar nicht mehr richtig präsent.
Ja.
Also es war eigentlich, bevor sie Julia dann wieder hieß.
Genau, ne? Ich habe dann meinen bürgerlichen Namen genommen.
Was war denn da los?
Ich habe mich zurückgezogen, weil ich mich getrennt habe von Musikern, mit denen ich zu tun hatte. Darunter war auch mein Lebensgefährte. Ich habe schlimme Zeiten erlebt, auch in einer Beziehung, über die ich am liebsten gar nicht reden will.
Mhm.
Eine Zeit lang habe ich das getan und dann dachte ich so, ey, wenn ich das immer wiederhole, dann wühle ich das immer wieder auf. Das tut mir nicht gut. Tatsache ist, es waren schlimme Sachen dabei und ich habe dann gesagt, okay, ich habe erstmal genug. Ich habe mein erstes Album veröffentlicht, da war ich 21. Ich bin gar nicht richtig erwachsen geworden, privat. Ich habe gar keine Zeit gehabt, mein Leben zu gestalten, wie ich will. Ich war sofort in der Öffentlichkeit, kurz nach dem Abitur. Ich brauche erstmal eine Phase, um als Persönlichkeit, als Charakter zu reifen. Also war ich 2,5 Jahre Privatier. Ich bin gereist ohne Ende. Ich war auf fast jedem Kontinent. Und ich habe einfach gemerkt, ich brauche Zeit für mich als Person, als Persönlichkeit, als Mensch.
Hast du dich selbst geheilt oder mit psychologischer Hilfe?
Mich selbst, ja. Ich habe ein paar Traumasitzungen gehabt bei einem Traumatherapeut und dann bin ich eigentlich gereist, ganz viel. Und habe gesagt, einfach ausruhen. Ich war einfach zu jung, als ich in die Öffentlichkeit gekommen bin. Ich hatte zu wenig Zeit, mich als Mensch zu entwickeln, mir einfach persönliche Fragen zu beantworten. Wie will ich ein Leben? Mit welchen Menschen will ich zu tun haben? Mag ich die überhaupt, die ich gerade kenne? Wie stelle ich mir Freundschaften vor? Was ist für mich im Leben wichtig und so weiter? Das geht nicht, wenn du jeden Tag ein anderes Konzert hast.
Wir werden die alten Wunden jetzt auf keinen Fall aufreißen.
Naja, es sind nur noch Narben.
Wir stellen fest, dass der Reifungsprozess nie zu früh kommen kann. Und deswegen sage ich, unsere Stunde ist um. Vielen Dank, Julia Neigel.
Dankeschön.
Das war die Sendung Persönlich im Kontrafunk. Die Fragen stellte Burkhard Müller-Ulrich.